Gemeinde, heute habe ich euch einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht, der uns gerade wie der gerade gelesene Text aus dem Neuen Testament zeigt, dass Gott anders ist, als es sich die Menschen vorstellen. Aber dieser nahe und menschenfreundliche und tolerante Gott begegnet uns nicht erst im Neuen Testament, sondern ist schon immer derselbe. Wir dürfen diesem Gott etwas zutrauen. Wenn es um das Heil der Menschen geht. Gott will helfen, will dem Leben der Menschen wirken. Aber er lässt sich auch nichts vorschreiben, wie und wann es geschieht. Es bleibt allein Gott überlassen, wie er am Menschen handelt und wie er ihm gnädig ist. Der Wochenspruch, der auch in diesem Text gerade drin war, von Osten und Westen, von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Gott öffnet die Tore für die Menschen, die noch nicht zu ihm zugehören, aber schon bald an seinem Tisch sitzen und dort essen werden. Die Ersten werden dann die Letzten sein und die Letzten werden dann die Ersten sein. Ähnlich wie beim Hauptmann von Kapernaum geht es wieder heute um einen Soldaten. Einen Feind, der gegen Israel kämpft, den man fürchten muss, der aber auch hilflos ist. Ich lese uns den Predigttext aus 2. Könige 5, die Verse 1 bis 19. 2. Könige 5, 1 bis 19. Naaman war der Heerführer des Königs von Aram. Sein König schätzte ihn sehr und hielt große Stücke auf ihn, denn der Herr hatte bewirkt, dass er für Aram siegreich war. Er war ein Kriegsheld, litt aber an Aussatz. Die Aramäer überfielen das Land Israels immer wieder. Einmal hatten sie ein junges Mädchen verschleppt, das sie jetzt im Dienst von Naams Frau war. Dieses Mädchen sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch bei den Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem König und Herrn und berichtete ihm: Das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Darauf sagte der König von Aram: Geht dorthin, ich werde dir ein Schreiben mitgeben. Es ist für den König von Israel bestimmt. Naaman ging los und nahm Geschenke mit. 340 Kilo Silber, 6000 Goldmünzen und 10 kostbare Kleider. So kam er zum König von Israel und übergab ihm das Schreiben. Darin stand: Wenn du dieses Schreiben erhältst, weißt du, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleidung. Er sagte: Bin ich denn Gott? Kann ich töten? Kann ich lebendig machen? Da schickt mir dieser einen Mann, den ich von Aussatz heilen soll. Merkt ihr es? Er sucht nur einen Anlass für den Krieg. Elisa, der Gottesmann, hörte davon, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Deshalb schickte er einen Boten zum König. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es in Israel einen Propheten gibt. So kam Naaman mit Pferd und Wagen zu Elisa und hielt vor seiner Tür seines Hauses. Elisa schickte einen Boten zu ihm hinaus. Geh hin und wasch dich 7-mal im Jordan, dann wird deine Haut gesund und du giltst wieder als rein. Doch Naaman wurde zornig. Er wollte weggehen und sagte: Ich dachte, er kommt selbst zu mir heraus und stellt sich vor mir hin. Dann ruft er den Namen des Herrn an, seines Gottes, erhebt die Hände und betet in Richtung des heiligen Ortes. Und so werde ich vom Aussatz befreit. Aban und Barba, die Flüsse von Damaskus, sind doch viel besser als alle Gewässer Israels. Dann hätte ich mich doch gleich dort waschen können und wieder gesund werden. Voller Zorn dreht er sich weg und wollte gehen. Da trat sein Diener an ihn heran und sagte ihm: Herr, was wäre gewesen, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte? Hättest du es dann nicht getan? Doch er sagt nur: Wasch dich und du wirst gesund. warum tust du das dann nicht? Also stieg er doch zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Da wurde seine Haut gesund wie die Haut eines Kindes und er galt wieder als rein. Darauf kehrte er wieder zurück zum Gottesmann, zusammen mit seinem ganzen Gefolge. Er trat vor ihn und sagte, nun weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Es ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. Nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht an. Elisa aber antwortete, so gewiss der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich werde nichts annehmen. Naaman versuchte ihn zu überreden, aber Elisa weigerte sich. Schließlich sagte Naaman, wenn du das nicht willst, dann soll man dir und deinen Knecht Erde mitgeben, so viel wie 2 Maultiere tragen können. Denn ich will keinen anderen Gott mehr anbeten, nur noch den Herrn will ich Opfer darbringen, Brandopfer und Schlachtopfer sollen es sein. Nur das eine soll der Herr deinem Knecht verzeihen. Mein Herr, der König, besucht den Tempel des Rimmon, um dort zu beten. Dabei stützt er sich auf meinen Arm. Also muss ich dort auf die Knie fallen und mit Rimmon anbeten. Der Herr soll deinem Knecht verzeihen. Der Herr soll es deinem Knecht verzeihen. Elisa antwortete, geh hin in Frieden. Ein bisschen schwierig am Ende. Die Geschichte aus 2. Könige 5 erschlägt einen mit Informationen. Und zugleich spiegelt es das wirkliche Leben wider. Mich begeistert das Ende dieser Geschichte aus 2. Könige 5, denn es greift die ausnahmslose Aufnahme der Menschen auf. Gott macht nicht vor Volks- oder Landesgrenzen Halt, denn jeder soll die Heilsbotschaft hören und Heil finden. Und damit sind wir auch schon beim ersten Punkt der Predigt. Gott schreibt seine Heilsgeschichte, mit wem er will. Sein Volk ist dafür da, dass es Segen für die anderen ist. Somit erlaubt uns Gott an dieser Geschichte die Segensspuren seines Wirkens zu sehen und zu entdecken. In der Geschichte wird der feindliche Soldat und Hauptmann des feindlichen Nachbarlandes mit viel Nachsicht aufgenommen. Ihm werden Güte und Gnade entgegengebracht, dass es schon fast nach einem Märchen klingt. Der aramäische Hauptmann Naaman, der immer wieder gegen das Volk der Israeliten in den Krieg gezogen ist, darf um Hilfe bitten. Der Grund für seine Reise nach Israel ist sein Aussatz, der an ihn klebt und von dem er immer wieder negativ angesehen wird. Wegen seiner militärischen Erfolge wird er gefeiert, aber im gleichen Augenblick von allen bedauert, weil seine Krankheit ihn entstellt. Er ist ein Aussätziger, weil seine Haut von Ausschlag befallen ist. Aber er ist auch ein hochgeachteter Mann, der sich in den höchsten politischen Kreisen aufhalten darf. Seine Privilegien machen es möglich, dass seine Bitten erfüllt werden, dass selbst die Landesgrenzen für ihn nicht gelten. Sein Wirkungskreis geht so weit, dass die Schreiber des Königsbuches ihn in der theologischen Deutung des Heilsgeschichte einbeziehen. Denn der Herr, der Gott Israels, hat bewirkt, dass er für Aram siegreich war. Naaman wurde von Gott selbst erwählt als Werkzeug gegen das israelische Volk. Hier hörten wir etwas, was nur schwer zu verstehen ist. Gott erwählt einen Mann aus einem fremden Volk, um seinem eigenen Volk etwas beizubringen, etwas zu erklären. Ich allein bin der Gott, der Frieden bringt. Ich allein bestimme, wer siegreich ist und wer nicht. Zudem dürfen wir erfahren, dass Gott das Leben jedes Einzelnen nutzt, um seine Heilsgeschichte fortzuschreiben. Wer diese Geschichte mit der ausgegossenen Gnade sieht, die jeden Einzelnen widerfährt, der muss erkennen, dass es nur einen Gott gibt. Und dieser Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Israeliten, der sich in uns, in Jesus Christus, offenbart hat. Gott verschließt sich nicht den Menschen, sondern will allen seinen Segen zukommen lassen. Und das ist total genial. Dieser Segen kommt nicht durch einen Brief oder durch irgendetwas anderes, sondern er kommt durch eine israelische Sklavin, die im Haus von Naam ihren Dienst macht, die aus ihrer Heimat geraubt wurde. Sie gibt den Tipp, geh doch mal zu den Propheten von Samarien. Aus Mitleid zu ihrem Herrn sagt sie, wäre mein Hausherr doch bei den Propheten in meiner Heimat. Sie könnten ihn heilen, von seiner Hautkrankheit befreien. Gott schreibt seine Heilsgeschichte im Alltag der Menschen dort, wo man sie nicht erwartet, aber auf ihr hofft. Gottes Eingreifen in unser Leben ist nicht gewaltvoll, aber mächtig, wenn er sich den Menschen zu erkennen gibt. Durch die geöffnete Tür dürfen wir erkennen, wer Gott ist. Gott zeigt sich uns und wir dürfen ihn erkennen und er verändert unser Leben. Dieses Kennenlernen Gottes geschieht im Alltäglichen und wird im Rückblick zu etwas Besonderem. Naam hört auf die Worte seiner Sklavin und wir wissen nicht, warum er auf sie hört. Vielleicht vertraut er ihr wirklich, aber vielleicht ist auch die Verzweiflung so groß, dass er gar nicht anders kann, als sich auf dieses Experiment einzulassen. Was hat er auch schon zu verlieren? Im schlechtesten Fall bleibt er krank. Aber wenn es eine Chance auf Heilung gibt, dann muss man sie doch ergreifen. Zudem bekommt man keine Ruhe, wenn man es nicht gewagt hat, wenn man nicht zu einem Experten gefahren ist. Denn dann denkt man, könnte es anders sein? Könnte ich heil sein? Ich habe einen Freund, der sehr schlimme Schuppenflechte hat. Das ganze Gesicht, die ganzen Arme, alles ist voll. Und eines Abends sagte er zu mir, wo es wieder richtig schlimm war und alles juckte und alles schon blutig war, ich würde alles tun, damit das weggeht. Bloß loswerden, bloß diese Krankheit loswerden. Er sagte, ich habe schon alles ausprobiert und nichts hilft dauerhaft, denn es kommt immer wieder. Und ich weiß, dass dieser Freund alles stehen und liegen lassen würde, wenn man ihm einen Ausblick auf Heilung geben würde. Wenn man sagen würde, da musst du hingehen zu diesem Arzt, das dauert vielleicht 3 Jahre, bis du da ankommst, aber dann bist du es los. Und er würde es machen. Egal wie viele Kilometer man auch fahren muss, die eigene Gesundheit ist es wert. Ich glaube, wir können alle diesen Aramäer Naam verstehen, wenn er den Worten seiner Sklavin zuhört und auch neugierig wird. Die Heilsgeschichte von Naam beginnt mit Neugier und der Sehnsucht nach Genesung. Naams Suche nach Heilung wird durch Gottes Volk ausgelöst. Mit der israelitischen Sklavin bereitet sich die Heilsgeschichte aus. Sie ist dafür quasi der Anstupser. Sie gibt die Heilsgeschichte nach außen. Sie ist es, die in Schwachheit die heilsbringende Botschaft verkündet und den Suchenden die Richtung weist. Der zweite Punkt meiner Predigt lautet, auf dem Weg erkennt man, ob man das richtige Ziel hat. Naham lässt seinen politischen Einfluss spielen. Er lässt es so machen, dass er eine Audienz beim israelitischen König bekommt. Seine Hoffnung legt er in die Hände des Königs, der auf diese Anfrage nur mit Entsetzen reagiert. Der israelische König versteht die Tragweite dieser Anfrage und fürchtet sich vor einer Antwort. Bin ich denn Gott? Kann ich töten oder lebendig machen? Wie soll er ein Wunder vollbringen? Wie soll das Menschen und Mögliche möglich gemacht werden? Wie kommen sie nur heil aus dieser Geschichte heraus? Das hat der König gedacht. Wie kommen wir nur dabei wieder weg davon? Wie kriegen wir hin, dass es keinen Krieg gibt? Und auch Naam versteht, dass der israelische König der falsche Ansprechpartner ist. Da, wo er gerade steht, das Mächtige des Landes, da kann man ihm nicht helfen. Er lässt sich an den Propheten Elisa vermitteln, der sich anbietet, ihn von dem Aussatz zu heilen. Der Mann des Glaubens soll das Wunder erbitten und vollbringen. Naaman kommt zu Elisa mit einer festgelegten Vorstellung, wie dieses Wunder der Heilung auszusehen hat. Ich dachte, er selbst kommt zu mir heraus, stellt sich vor mir hin, dann ruft er den Namen des Herrn an, seines Gottes, und erhebt seine Hände in der Richtung des heiligen Ortes, und so heilt er mich von Aufsatz. Aber das Verhalten des Propheten entspricht nicht der Erwartung, denn es kommt nur ein Bote heraus, der zu ihm sagt, geh und wasch dich 7-mal im Jordan, dann wird deine Haut gesund und du giltst wieder als rein. Diese Abfuhr des Propheten verärgert Naaman und macht ihn unheimlich wütend. Dass der Experte für Heilung nicht zu ihm kommt und nur einen Boten schickt. Hier sehen wir das gegenteilige Verhalten vom Hauptmann von Kapernaum, der ohne Symbolhandlung, ohne Handauflegung glaubt, dass Jesus heilen kann, dass sein Diener geheilt wird. Naaman dagegen zweifelt an der Wirkung des Wassers im Jordan. Sind die Flüsse meiner Heimat nicht viel besser als dieses Wasser? Naaman achtet sich und seine Heimat höher als die Worte des Propheten. Durch seinen Stolz und seine Vorurteile wird ihm fast der Segen geraubt, den er erfahren soll. Naaman will, ohne es auszuprobieren, einfach weggehen. Er will lieber unverrichtete Dinge nach Hause zurückkehren, als sich so behandeln zu lassen, so abweisend. Vielleicht reagiert er so extrem, weil ihn das Verhalten an seine Heimat erinnert. Unsere eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, prägen unser Verhalten. Dort, wo wir nicht dazugehören, da wollen wir nicht wieder hingehen. Unerwünscht zu sein, hinterlässt tiefe Wunden. Und jeder versucht, solche Erfahrungen zu vermeiden. Deshalb ärgert man sich besonders, wenn man wieder ausgeschlossen oder schlecht behandelt wird. Vor einer Tür zu warten und nicht rein zu dürfen oder noch besser an deiner Tür abgefertigt zu werden, das ist beschämend. Das will man nicht haben. Und besonders als Gesandter, als ein König oder einer Nation will man so nicht behandelt werden. Es fehlt Naaman der Respekt des Propheten und so will er ihm auch keinen Respekt entgegenbringen. Es scheint ein bisschen kindisch, wenn negative Erfahrungen unserer Vergangenheit unseren Weg verbauen, aber irgendwie gehört es zu unserem Leben dazu. Aber es ist auch eine Prüfung. Wie wichtig ist dir Heilung? Wie wichtig ist dir das ewige Leben? Wie wichtig bin ich dir? Wie wichtig ist dir, von dem loszukommen, das dich täglich nervt und dich einschränkt? Hier wird die eigene Motivation angesprochen. Was ist es dir wert? Was würdest du geben? Was würdest du aufgeben? Gottes Wunder sind nicht umsonst, denn sie verlangen Gehorsam und Ehrerbietung. Gott entscheidet nicht der Mensch. Gottes Hilfe muss angenommen werden, wie er sie uns anbietet. In einfachen Worten gesagt, er entscheidet den Weg und entscheidet auch, wie lange er geht, wie lange du gehen musst. Wir können uns nur auf diesen Weg einlassen oder es bleiben lassen. Der aufbrausende Naam lässt sich von Zorn mitreißen und will gehen. Doch seine Diener spricht zu ihm ins Gewissen. Was ist das Ziel dieser Reise gewesen? Warum haben wir uns auf den Weg gemacht? Was hättest du alles gemacht oder gegeben, um gesund zu werden? Nimm das Wort des Propheten an. Wasch dich und du wirst gesund. Warum tust du das dann nicht? Diese Frage des Dieners ist voller Weisheit und Weitsicht, denn er hat verstanden, worum es Gott geht. Begib dich in die Hände Gottes und er wird es gut machen. Er wird dich heil machen. Das ist das Ziel der Reise, die Heilung. Wieder gesund werden, nicht mehr Angst haben müssen, dass die Krankheit das Leben bestimmt. Der Diener erinnert Naaman an das Ziel der Reise und sorgt dafür, dass Naaman gehorsam ist und die Worte des Propheten annimmt. Also stieg Naaman doch in den Jordan hinab, taucht 7-mal unter und ist geheilt. Da wurde seine Haut gesund wie die Haut eines Kindes und er galt wieder als rein. Total weich. So wie ich, wenn ich meinen kleinen Jungen in den Arm nehme, die hat auch so ganz weiche Haut. Die habe ich nicht, aber er hat so eine richtig schöne Haut. Und so ist die Haut geworden wieder. Hier könnte die Geschichte von Naam zu Ende sein. Denn er hat sein Ziel erreicht. Er ist vom Aussatz befreit worden und ist wieder gesund. Halleluja. Doch Naam findet auf dieser Reise nicht nur Genesung von der Krankheit, sondern er findet Gott. Er hat Gott entdeckt. Diesen gnädigen Gott, der ihn geheilt hat, den kann er nicht vergessen. Denn ihm gebührt sein Lob und seine Ehre. Das ist auch der letzte Punkt meiner Predigt. Wunder Gottes kann man nicht kaufen, denn man bekommt sie geschenkt. Naam will sich erkenntlich zeigen. Er kehrt mit seinem ganzen Gefolge wieder zum Propheten zurück. Dort bekennt er, was er erlebt hat, was ihm von Gott geschenkt wurde. Nun weiß ich, dass nirgendwo ein Gott gibt, außer in Israel. Es ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. Und in seiner Freude möchte er Elisa ein Geschenk machen. Er möchte sich bedanken. Aber Elisa lehnt die Geschenke ab und lässt sich auch nicht von Naam überreden. Der hat es wirklich versucht, ihn zu überreden. Nimm doch ein Geschenk, komm, nur ein kleines. Sei mir dankbar. Ich bin so dankbar, nimm einfach etwas an. Und am Ende sagt er, okay, wenn du nichts haben willst, von nun an will ich keinen anderen Gott mehr anbeten. Nur noch den Herrn will ich Brandopfer und Schlachtopfer darbringen. Naam hat den Glauben an dem Herrn gefunden und will ihm treu sein. Er will nur noch dem Gott Israels, dem Herrn, als seinen Gott anbeten. Und damit kommen wir in eine Zwickmühle. Aber als Soldat fällt es ihm schwer, dieses Versprechen einzuhalten, denn er hat Verpflichtungen gegenüber seinem König. Naam braucht eine Erlaubnis von Elisa, also eigentlich von Gott, dass er diese Pflichten bei seinem König nachkommen kann. Wegen seines Gewissens bittet er um Vergebung für das, was er für den König tun muss. Der Herr soll es mir verzeihen, dass ich durch mein Leben an ihm schuldig werde. Diese Bitte von Naam zeigt, dass dieser Mann verändert wurde. Er glaubt an Gott und will ihm treu bleiben. Er hat sich Gedanken über sein Leben gemacht und wie es weitergehen soll. Diese Veränderung würde ich mit Nachfolge beschreiben. Er möchte sein Bestmöglichstes für seinen Gott geben. Naaman hat verstanden, dass Nachfolge im Leben an Grenzen stößt. Dass wir das eine wollen, aber das andere tun müssen. Um Vergebung zu bitten für das, was wir nicht ändern können, aber es bedauern, ist etwas, das wir uns wünschen, dass es anders wäre. In diesem verstrickten Schuld des Naams leben auch wir. Wir werden zu Dingen gezwungen, die wir nicht wollen. Trotz alledem endet die Heilsgeschichte nicht dort, wo wir versagen oder wo wir falsch wählen. Auf dem Weg zum Ziel erkenne auch ich, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Dass ich nicht haben will, was ich loswerden möchte. In diesen Momenten wünsche ich mir, dass ich wie Naam um Verzeihung bitte. Herr, verzeih mir, oder anders gesprochen, Herr, sei mir gnädig. Und auf diese Frage eine Antwort zu bekommen, ist etwas ganz Besonderes. Elisa kennt unseren barmherzigen Gott und die Stolpersteine im Leben. Jesus selbst hat dieses Leben gelebt und hat gesehen, wie schwer es ist, das Richtige zu tun. Er hat mit ansehen müssen, dass seine Jünger es nicht geschafft haben, dass sie hinfielen und versagten. Und deshalb finde ich diesen letzten Satz von Elisa so wohltuend, wenn er sagt, geh hin in Frieden. Das ist wie, als wenn man eine Tür öffnet, die nicht mehr geschlossen wird. Der Friede geht mit dir mit. Geh hin in Frieden, denn Gott hört deine Gebete. Er sieht dein Bedauern, er sieht deine Buße und weiß, dass du das Beste gibst. Diesem gnädigen Herrn möchte ich täglich begegnen, der mich ansieht, der das Gute in mir erkennt und meinen Glauben und Hoffnung sieht und mich annimmt, so wie ich bin. Amen.